Ich habe letztes Mal schon ein bisschen was gesagt zur Entwicklung dieser Gemeinde, wie sie sich ergeben hat. Ja, 2003 habe ich dann zu beten begonnen und eigentlich beim ersten Treffen schon, wo ich eingeladen war in Graz, hat mich ein Co-Leiter gefragt, ob ich wüsste, was eine Predigt ist. Und das war für mich so eine Schlüsselfrage, so ein Defining Moment, wo ich so spürte, hier wird etwas ganz Wesentliches berührt in dieser Frage. Muss ich vorstellen, ich hatte damals schon 7 Jahre studiert, als Prediger ausgebildet, habe als Pastor gearbeitet, predige jeden Sonntag, habe Predigtlehre studiert und er fragt mich, ob ich wüsste, was eine Predigt ist. So ähnlich, ob du einen Maurer fragen wirst, ob er weiß, was eine Kelle ist. Oder ein Schreiner, ob er weiß, was eine Säge ist. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Aber im Geist sind die Dinge eben anders, als es den Anschein hat. Und wie mich die Frage stellte, wusste ich, es war nicht Spott, es war nicht ein Witz. Es war ganz tief. Und ich wusste, ich könnte nur passen. Und ich werde diesen Satz nie vergessen, den er mir daraufhin sagte. Die Antwort, die er mir gab, die hat sich unauslöschlich in mein Bewusstsein eingebrannt. Und die steht eigentlich für das, wofür ich heute stehe, wie nichts anderes. Er sagte mir, eine Predigt ist eine Erteilung des Wesens Christi im Geist. Eine Predigt ist eine Erteilung des Wesens Christi im Geist. Und allein diese Aussage hat meine ganze Glaubenssicht, meine ganze Weltsicht, alles, was ich kannte und wusste vom christlichen Glauben, eigentlich bis auf das, dass Jesus Messias ist. Und ich meine natürlich schon dieses Glaubensbekenntnis, es blieb bestehen. Aber es hat trotzdem, obwohl es bestehen blieb, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Sohn, den Allmächtigen Gott und so also weiter, Schöpfer des Himmels und der Erde, das blieb natürlich bestehen. Aber es war, wie wenn es eine neue Dimension hochgezogen hätte. Es war ein defining moment. Es hat den Boden und den Füßen weggezogen. Es galt alles, was bisher war, galt nicht mehr in dieser Weise. Es hat eine völlig neue Dimension, die ich nie gesehen hatte, aufgezogen. Ich wusste eins. Bis dahin habe ich gelebt, als ob eine Predigt eine Information wäre, ein Vortrag wäre. Gut vorbereitet, aufrichtig vorgetragen, rhetorisch geschickt. Natürlich mit Gott, natürlich nicht aus menschlicher Kraft, sondern mit Gottes Hilfe. Aber nichtsdestotrotz sind es Worte, sind es Informationen. Und die Information muss verstanden werden, muss begriffen werden mit dem Verstand und dann wirkt sie. Aber hier sagt etwas ganz anderes. Eine Predigt im neutestamentlichen Sinne ist etwas ungeheuer viel Mächtigeres und Kraftvolleres, als was ich dachte. Es ist eine Mitteilung, eine Zuteilung des Wesens Christi im Geist. Und ich verstand noch nicht, wie es geschah, aber ich ahnte etwas Gewaltiges. Nur mit dieser Aussage. Und dann sagte mir eine zweite Sache, und es war sicherlich von Gott inspiriert und geführt, dass er mir das sagte. Er sagte mir, weißt du, wir gehen miteinander nicht um im Natürlichen. Wir gehen miteinander nicht um in der Gemeinde, als Bruder und Schwester, als Menschen. Gehen wir nicht miteinander um. Wir gehen miteinander um über Christus. Wir gehen nur über Christus miteinander um. Nicht direkt, nicht einfach so. Aha, dachte ich mir. Interessant. Interessant. Ich habe dann die Gemeinde kennengelernt. Ich war seit 2003 20 Mal in Graz auf Schulungen und so weiter. Ich habe die Gemeinde dort kennengelernt und sie gehört zu den stabilsten, loyalsten, also stärksten Gemeinden in Österreich. Graz ist die transformierte Stadt, Verbrechensrate sinkt, die Gemeinde geht dort, die Fürbitter gehen dort ein und aus beim Bürgermeister, Scheidungsrate sinkt, eine freie Atmosphäre in Graz, wer dort war, erlebt es im Vergleich zu hier. Sie sind hochprophetisch, sie bewegen sich im Geist, es gibt eine ganz klare Ordnung, neutestamentliche Ordnung, es gibt wie gesagt einen Apostel, den Franz Lippi, und der hat auch einen geistlichen Vater, den Alan Vincent eben. Und sie haben das Wort bekommen, der Franz Lippi, wie er sehr jung im Glauben war, noch Anfang 20, das ist mittlerweile 30 Jahre her, dass sie eine Mutter werden für viele Gemeinden im Balkan. Das sind sie. Sie haben 30, 40 Gemeinden, die sie nicht gegründet haben, aber die sie betreuen. Sie bereiten eine Riesenerweckung am Balkan vor. In Bosnien, in Kroatien natürlich, auch in Slowenien, viele Gemeinden in Slowenien. In Ungarn auch. In Ungarn wirken sie auch sehr stark. Also es ist erstaunlich, was dort geschieht. Und die Konferenzen dort im Sommer sind internationale Konferenzen, die parallel simultan in 7 Sprachen da übersetzt werden. Also, und sie verbreiten dieses apostolische Wort. Noch was hat mir Ellen Vincent gesagt, ich weiß nicht, hat mir Franz Lippi gesagt, warst du beim Mittagessen mit dabei, als wir die Lippis kennengelernt haben? Da war auch der Wolfgang Dies dabei und da warst du nicht beim Mittagessen dabei. Beim Mittagessen nämlich habe ich zum ersten Mal Franz und Gerlinde Lippi kennengelernt und sie war mit mir beim Chinesen und da ist das Essen lange gekommen, ist mal ohne zu essen dann zurückgegangen. Und da hat er mir schon gesagt, weißt du, wir geben uns dem apostolischen Wort hin. Die erste Gemeinde nach Apostelgeschichte 2,42 blieb beständig zusammen in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Das heißt, sie haben zusammen gegessen und Abendmahl gefeiert, im Dienst und in der Lehre der Apostel. Und ich dachte, die Lehre der Apostel, okay, das ist die historische, geschichtliche Lehre der Apostel, die findet man in der Bibel, die apostolischen Briefe von Johannes, Paulus, Petrus und so weiter. Das ist die Lehre der Apostel. Und dann sagt er, nein, nein. Es braucht die aktuelle, gegenwärtige Lehre der Apostel, die Lehre der Apostel heute, hier und jetzt. Das apostolische Wort muss auf den Lippen eines heute lebenden Apostels ergehen. Es muss sozusagen den Brückenschlag bekommen von dem geschichtlichen apostolischen Wort in der Schrift über das Herz und die Lippen des heute lebenden Apostels. Und wenn das geschieht, dann geschieht eine Predigt nicht aus Worten, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das apostolische Wort ist ein geistlicher Torpedo. Er verändert dich auf Impact. Zum Beispiel, es wird gesprochen und bumm, es geht dein Herz und auf Impact bist du verändert. Du hast nichts verstanden von der Predigt rational, du hast nichts dir gemerkt, aber du bist verändert. Und das ist der große Unterschied dieser Art von Predigt, dieser Art auch von Gemeinde zu dem, was ich vorher kannte. Ich kannte vorher nur denominationelle Gemeinden, brave Freikirchen. Ich kannte brave Pfingstgemeinden, brave Baptistengemeinden, die sich alle redlich mühten mit aufrechten Gotteskindern. Aber ich sah nicht die Wirklichkeit der neutestamentlichen Dynamik eines Lebens im Geist. Und ich hungerte und ich sehnte mich danach. Und ich ging, als ich meinen Dienst begann, 1999 im Sommer, ging ich für 5 Tage, um zu fasten und zu beten, an die Berggrenze von Deutschland-Österreich oder Bayern-Österreich im Steinernen Meer. Und ich habe dort Tag und Nacht zu Gott geschrien, dass er mit Feuer fällt auf mich, dass er mir die Kraft gibt, diesen steinigen Boden aufzubrechen, dass er mich verwendet. Ich hatte mich schon 1995, als ich ahnte, das Fasten und Beten, das Angesicht des Herrn suchen, ich habe 10 Tage damals den Herrn schon gesucht, war da auch schon, das war auch die Zeit, wo von Minus zum Plus war, von Reinhard Bonnke damals. Also viele, viele Jahre habe ich gehungert und mit jeder Faser meines Seins mich ausgestreckt und gesehnt nach der Wirklichkeit des Neuen Testaments. Ich habe die Diskrepanz und den Unterschied dessen, was hier in den Briefen, in der Apostelgeschichte beschrieben steht, und dem, was ich in der Gemeindewirklichkeit vorfand, so schmerzlich erlebt, dass ich oft knapp dran war, mein Glauben aufzugeben. Nicht, weil Jesus schlecht zu mir war, das war alles schön und gut, aber ich sagte, irgendwas stimmt nicht, irgendwas hat nicht funktioniert, irgendwas greift nicht. Und es hat mich also innerlich oft fast zerrissen, auch während meines Theologiestudiums. Ich sah hier ein bisschen Kraftwirkung, Leute haben im Geist geruht, Leute haben Prophetien gegeben, es war alles schön und nett, aber es war ein meilenweiter Unterschied zwischen dem, was im Neuen Testament stand. Und natürlich war ich immer ganz vorne dran. Ich war bei Rodney Hauerbrand, bin von Prag bei Nacht und Nebel extra von Prag nach Frankfurt damals gefahren, als er da war, als Toronto losging. Ich war in Pensacola gewesen, wo scheinbar eine Erweckung gewesen sein soll, habe da noch ein bisschen die späten Auswirkungen miterlebt und so. Ich war bei Peter Wenz. Peter Wenz, der in meinem Leben geweissagt, der ein Apostel in Deutschland ist und so weiter. Ich hab von Bill Hybels von Willow Creek, der hat mir mehrmals die Hände aufgelegt. Ich hab Jahre, vielleicht schon über 10 Jahre, bin ich wie ein Schwamm am Aufsaugen, am Suchen nach der Wahrheit, nach dem Urchristlichen, nach dem Gleichen, was Paulus von Tarsus und Jesus von Nazareth erlebt haben. Nach dem. Und ich habe Propheten bei mir wohnen gehabt. Ich habe ja einen Propheten aus England, den Robert Dean, der hat bei mir gewohnt. Wie oft? Ich habe 5000 Predigten mir angehört auf Kassette. Ich habe eine Kassettenbibliothek. Ich habe Predigten, die zurückgehen bis zu Amy Semple McPherson 1922, die ersten Bandaufzeichnungen einer Zeichen- und Wunderdienerin in den USA. Ja? Von 1922 habe ich eine seltene Aufnahme vom Tosa aus den 50er Jahren und so weiter. Also der Hunger und die Erwartung, diese Sachen fielen nicht einfach so vom Himmel, weil ich halt ein netter Junge bin und weil ich nichts anderes zum Tun gehabt habe, sondern die sind das Ergebnis eines langen Sehnens, Schreiens und Fokussierens, dass also mir das wichtiger war wie alles andere im Leben. Wirklich, über Jahre, über Jahre, über Jahre. Und aus diesem Grund glaube ich, Gott stillt das Verlangen, Gott stillt die Sehnsucht, er legt sie hinein und er ist auch die Antwort für diese Sehnsucht. In dieser Zeit, 2003, bin ich gefragt worden von einem Lehrer von mir, ich sollte einen Aufsatz schreiben über die Kraft zur Heiligung. Und bereits im Jahr 2000 habe ich ein Buch in Händen gehalten, das hieß The Rest of the Gospel. Also kann man nicht ganz auf Deutsch übersetzen, weil es ein Wortspiel ist, aber so ungefähr der Überrest des Evangeliums. Wenn die halbe Wahrheit dich müde gemacht hat. Das Buch kam 2000 ganz neu raus aus Amerika, ich hielt es in den Händen und spürte eine Ausstrahlung, eine Salbung auf diesem Buch. Ich habe es nicht damals gewusst, ich bin noch nicht reif dafür, ich spürte es, ich habe es ins Bücherregal gestellt, habe auf den Tag gefreut, wo ich es lesen würde. Ich hatte schon zuvor ein Buch mir mal ergattert, Das Leben im Geist von Ruth Pegson. Das stand bei mir auch im Bücherregal und leuchtete mich an. Und ich habe es mittlerweile auch gelesen. All diesen Büchern ist die Offenbarungslehre eigen, die Andrew Womack-Lehre, Alan Vincent, Franz Lippi, Watchman Nee und all diese Apostel. Interessant, das ist der gemeinsame Nenner auch von Leuten, die Zeichen und Wunder wirkten, auch natürlich Leute wie Wigglesworth oder auch John Lake, der hunderte von Totenauferweckungen und zehntausende von Heilungen in Südafrika und Washington, also im Staat Washington hat, in Amerika. Also das ist der gemeinsame Nenner, der all diesen Sachen zugrunde liegt. Im Jahr 2000 habe ich das Buch wieder nicht gelesen. 1993 bereits habe ich das Buch von Watchman Nee, das normale Christenleben, in Händen gehalten, habe es nicht verstanden, war nur Bahnhof, dachte mir, das kenne ich eh. Das ist ein typischer Fehler von jemandem, der die apostolische Offenbarung noch nicht sein Herz bereit ist. Denn es hat nichts zu tun mit intellektuellem Verstehen, sondern mit einer Geistaufnahme und die setzt charakterliche Veränderung voraus, Demut, eine zerbrochene Haltung, um Gott zu empfangen. Wenn man die nicht hat, ist man wie verschlossen. Versteht man? Man hört die gleiche Botschaft und versteht nichts. Das ist ganz interessant. Es gibt ein Kriterium, wie wir Offenbarung empfangen, das in Johannes Evangelium Kapitel 7 vermerkt ist. Und es heißt, wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht. Es genügt nicht nur, Ohrenjucken zu haben nach neuer Erkenntnis. Das ist zu wenig. Es genügt auch nicht, für Gott zu sein. Ja, kaum einer ist gegen Gott. Es bedarf wirklich eigentlich Gott verlangt von uns eine Totalhingabe, eine ganze Hingabe mit all unserem Sein, seinen Willen zu tun, auch wenn wir Freundschaften dran geben, wenn wir uns von Partnern trennen, die nicht zu uns passen. Das kann es gut sein, echt. Es kann einen Beruf aufgeben, dass wir unsere Karriere verändern. Es kann ein Haus sein lassen, dass wir ein Land, Wohnsitz verändern, es kann so vieles von uns bedeuten. Aber es führt uns hinein in die wahre Berufung, in die wahre Glückseligkeit. Und Gott will in uns dieses absolute Ja zur Herrschaft Christi bewirken. Das ist ein Prozess. Das ist oft bei der Taufe noch nicht da. Das ist das erste Jahr. Ist ein gutes Jahr zu Gott. Bei der Bekehrung ist ein Jahr zu Gott. Aber der Herr geht, ja gleich noch den Satz, aber der Herr geht tiefer, 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 bis er unser ganzes Herz hat. Unser ungeteiltes Herz. Und dann kann er mit uns ganz anders noch arbeiten. Bitte. Ist eine gute Frage. Denn der Herz von Petrus verlangt, er sagt, folge mir nach, er hat Frau und Kinder, nein, er hat Frau und Kinder zurückgelassen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch jemals, auch als alte Christen, als alte Hasen, euch jemals in diese Alltagssituation der Jüngerschar hineinversetzt habt. Stellt euch vor, Alltag in der Jüngerschar mit dem Meister Jesus. Es ist Mittagspause. Sie haben so ihre Jause gerade gegessen. Sie haben also Brotzeit gemacht und sitzen so da. Und plötzlich, wie so da sitzen, sie sind schon ein Vierteljahr weg oder ein paar Monate weg, kommt dem Petrus in den Sinn, wie es wohl der Ehefrau geht. Nehmen wir es Maria. Wie es wohl der Maria geht. Wie oft sie sich in den Schlaf weint, weil ich nicht da bin. Wie oft es mir eigentlich bereichert beim gelungenen Kind, ob er schon gewachsen ist. Wie es wohl sei wird, wie es wohl zurechtkomme. Ich habe ab und zu mal Geld vorbeibracht und hingelegt, bin aber gleich wieder gegangen. War zu schwer, hätte mein Herz gebrochen, reinzuschauen ins Haus. Hab bei Nacht und Nebel ein Geld vor die Haustür gelegt. Habt euch jemals in diese Situation von Petrus in den Herzen der Jünger hineinversetzt? Jesus hat gesagt, wer nicht hasst, Eltern, Ehefrau, Kinder und dazu sich selbst, kann ich mein Jünger sein. Jesus hat alles verlangt und hat nichts erklärt. Es war ja nicht klar, dass er zurückkommt und die Frau später mit ihm ziehen darf. Er hat ihn verlassen, alles liegen und stehen gelassen. Du musst dir sowas vorstellen. Man hätte sagen können, du bist doch für Ehre Vater und Mutter, ich muss meinen Vater begraben, ich muss. Jesus hat gesagt, ich aber sage euch. Er hat mit einer solchen unerhörten neuen Vollmacht gesprochen, dass es nichts gab, was sie hielt. Er hat keinen Beruf, kein Nichts. Hey, ich muss den Fischerkahn zurückbringen, der war ausgeliehen, der war was weiß ich was. Wer Hahn an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Das war das Radikalste, was diese Welt je erfahren hat. Und die Jünger sind gegangen. Und nachher haben sie es zurückgekriegt. Oft sage ich dann nur eins. Wenn du sie so loslassen kannst, auch die Kinder, wenn du es willst, gib die Kinder weg. Für den anderen Papa oder du sie erziehen und du sie gut machen. Herr, ich gebe es dir weg. Wenn du sie so loslässt und dich so löst und nur auf ihn schaust, dass sie fast aus Gnade vergessen kannst, weil sie beim Herrn aufkommen sind, kann es gut sein, dass der Herr sie dir zurückgibt, weil dann dein Herz bereit ist. Aber du hast nie, du weißt vorher nicht, das ist es. Du weißt vorher nicht. Und das ist das Prickelnde dran. Du weißt es vorher nicht, aber es ist ein Geheimnis. Das Geheimnis der Hingabe ist, alles herzugeben. Wenn man es zurückkriegt, gut. Wenn man es nicht zurückgeben, auch gut. Denn wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Die Einstellung der Christen, unserer Vorfahren in Salzburg, auch in der Reformationszeit, und die wurden vertrieben aus Salzburg. Sie wurden vertrieben und es war die Aristokratie, das waren die Gebildeten. Sie haben ziemlich viele Chaoten angesiedelt in den ganzen Gauen im Salzburger Land. Sie haben das ganze Salzburger Land geschwächt dadurch. Es ist heute nicht das, was es hätte sein können. Die sind nach Ostpreußen und nach Vereinigten Staaten ausgewandert, die Salzburger. Gibt es da heute noch. Jedenfalls, die haben an das Lied von Martin Luther gedacht, eine feste Burg ist unser Gott. Und da gibt es die Strophe, und wenn sie nehmen, Besitz, Kind, Vieh, also Besitz, Weib, Kind oder Vieh, lass fahren dahin, das Reich muss uns doch bleiben, also die Königsherrschaft Gottes. Und es war genau so gemeint. Die haben gesagt, diesen Protestanten, den Gläubigen damals, die wiedergeboren waren, nicht nur liberal wie die heutigen Evangelischen, ihr könnt gehen und euren Glauben leben, aber die Kinder bleiben hier. Das Gleiche, was Pharao sagte, ihr könnt ziehen, aber die Kinder bleiben hier. Und sie haben die Wahl gehabt, werden wir alle katholisch und schwören ab, dass wir durch Gnade allein, durch Glauben allein gerettet werden und bekennen uns wieder zu den Sakramenten. Oder gehen wir, weil wir Christus treu sind und geben alle unsere eigenen Kinder her. Es hat ihnen das Herz rausgerissen. Und weißt du, aus 22.000 Salzburger haben wir die Kinder hier gelassen. Und diese Kinder übrigens, die fordern wir zurück. Die Nachkommen, die 22.000 Kinder, das sind heute nach 300 Jahren ganz bestimmt 200.000 Leute. In der ganzen Gegend oder sagen wir zumindest 50.000, die können wir einfordern. Ich glaube, dass wir die im Glauben einfordern, dass die gehören Jesus, der hat der Teufel geraubt, und die fordern wir für Christus zurück. Weißt du, 300 Jahre hat es gedauert, aber ich war in diesen Städten. Ich bin oft gestanden an der Pferdeschwemme am Kapitelplatz, wo neben der Leinwand, wo wir uns jedermann angeschaut haben, wo die Burg sieht. Nicht da vorne die Pferdeschwemme beim Karajanplatz, sondern am Kapitelplatz die Pferdeschwemme. Da haben sie im 16. Jahrhundert, also vor fast 500 Jahren, haben sie dort sicherlich drei Brüder ertränkt, in dem hohen Wasser. Haben sie noch den Kopf unter Wasser gehalten, bis sie tot waren. Und den Prozess haben sie an der Donauer gemacht und die Frauen haben sie, glaube ich, dann woanders umgebracht, aber die Männer haben sie erdrängt, sie haben gesagt, aha, Täufer seid ihr, dann lasst wieder Täufer seid ihr, dann wird es doch ein drittes Mal erst recht getauft. Und es war ihnen klar, damals wusste jeder, auf Taufe stand Todes. Damit ihr wisst irgendwie, was wir heute für Zeiten haben. Und dass ihr, wenn ihr erschreckt über das, was im Adi passiert ist, das ist nichts. Es verdient nicht das Wort Verfolgung. Die haben gewusst, wenn ich mich taufen lasse, ist meine Rübe ab. Entweder Scheiterhaufen oder mit Steinen und rein, ja. Und ich sag euch, es sind von Zürich über Österreich bis nach Wien sind mehr als 1000 Täufer hingerichtet worden. Das waren unsere geistigen Vorfahren. Das waren die, die genauso wie uns nicht sich der katholischen Frömmigkeit und Lehre gebeugt haben und nicht diesen Überzeugungen, sondern die nach der Bibel leben wollten. Die sind umgebracht worden. Und die haben es gewusst, wenn sie sich taufen lassen, dass sie sterben könnten. Auch Luther übrigens, als er sagte, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir, da hat er auch gedacht, morgen bin ich tot. Es war ein Wunder, dass Gott ihn bewahrt hat, dass er entführt wurde auf die Wartburg und so weiter. Das war alles übernatürlich auch bewahrt. Der Teufel hätte ihn kalt gemacht, wie die anderen auch. Ich bin seit 1999 öfter mal an diesem Brunnen gestanden und habe gesagt, ja, ich stehe da und du erinnerst dich, wie wenn es gestern gewesen ist, Vater. Du erinnerst dich, was meinen Brüdern passiert ist da. Du erinnerst dich, wie ihnen die Luft ausging, du erinnerst dich, wie sie für dich alles ihr Leben niedergelegt haben. Und ich bete an dieser Stelle, dass ihr Vermächtnis, der Same ihres Lebens, der hier niedergelegt wurde, dass er aufgehen darf in meinem Leben, in unserer Zeit. Ja, ich möchte euch bloß ein bisschen Einblick geben, was hier gelaufen ist, dass ihr nicht denkt, irgendwie Hurzelpurzel sind wir da. Es gibt da einen Weg, es gibt da eine Vorgeschichte und wir stehen eigentlich, auch dass wir überhaupt glauben dürfen, wir stehen auf den Schultern dieser Glaubenshelden. Die haben als Pioniere den Weg freigeschaufelt, geistig und gegenüber Dämonenhorden. Die haben wirklich, wie die Soldaten, die den Berg nehmen und wissen, zum Beispiel in der Normandie, die gewusst haben, die ersten 5000 Soldaten, die ersten 50 Landungsboote werden alle bis auf den letzten Mann niedergeschossen. Die haben gewusst, irgendwann trifft es mich, die haben fast alle aus dem Boot gekotzt, weil sie gewusst haben, heute sterbe ich, ja. Es gab überhaupt keine andere Wahl, weil da hat, wenn man sich jetzt vorstellt, auch bei den Jahresfeiern zu dieser Landung an der Normandie, da haben sie einen Soldaten interviewt, einen 80-jährigen Deutschen, der sagte, ich saß am Maschinengewehr eingebuddelt und ich habe gefeuert, ich hatte so viel Munition, ich habe sicherlich 4000 Leute in wenigen Stunden ab durchsiebt. Ich habe geschossen, ich hatte Schießbefehl. Verstehst du, diese Feigheit, dieses Unfaire, die hatten nichts, die rannten auf dem Strand zu und die wussten, bei Befehl war einnehmen, koste es, was es wolle. Die waren so durchsiebt, so durchlöchert und es gab keinen Rückzug, es gab nichts. Und ich sage es euch, es gab Leute im Glauben, die haben diesen Preis bezahlt, dass wir heute hier sitzen. Dass wir das schätzen, dass wir es würdigen. Und da kommt noch was hinzu. Es vergeht fast keinen Tag, wo ich über alle Maßen Gott für seine Apostel danke, wo ich Gott nicht genug danke für die, die gestorben sind und die heute noch leben. Und ich meine, auch die heute lebenden Apostel werden vom Teufel gequält und drangsaliert und versucht umzubringen. Die Apostel sind Gottes Geheimwaffe, sind Gottes Superwaffe. Die Apostel sind die Giganten, sind die Generäle Gottes, über die Gott die Endzeitgemeinde hervorbringt, die Braut ohne Flecken und Runzel. Und die Apostel, die gab es am Anfang und die gab es am Schluss, aber sie gab es zwischendrin nicht. Ab dem ersten Jahrhundert sind die Apostel von der Bildfläche verschwunden. Es gab noch Hirten, es gab Lehrer, es gab dann auch Evangelisten, es gab vieles. Es gab auch im Mittelalter, als es dunkel wurde und der Glaube ziemlich düster wurde, gab es Augustinus, gab es Thomas von Aquin, gab es Franz von Assisi, hingegebene Leute. Es gab immer die wahren Christen, die gab es immer. Aber die Apostel waren verschwunden. Und darum war die Gemeinde Jesu geschwächt. Und mir kommt vor, dass die Apostel erst wirklich in den letzten 100 Jahren wieder aufgerichtet worden sind. Sagen wir vielleicht in den letzten 150, vielleicht sind es auch 200 Jahre. Aber es ist so die Zeit, wo die Apostel plötzlich wiederkamen. Und mit der Wiederkehr der Apostel, der lebenden Apostel, die ihr Leben wirklich auch nicht lieben bis zum Tod. Was ein Apostel auch kennt, ist, dass er sofort sterben würde für das, was er glaubt, sofort. Ein wahrer, es gibt auch falsche Apostel, die sind wegen dem Geld dabei, falsche Brüder, aber ein wahrer Apostel würde sofort sterben für diese Sache. Der stirbt für die Gemeinde, der lebt für die Gemeinde. Der sucht nicht das eigene. Ich möchte nur sagen, Andrew Womack, der bewohnt ein 60.000-Dollar-Haus und hat im Monat ein Monatsbudget von 1 Million Dollar für den Dienst. Der gibt alles, sein letztes Hemd fürs Evangelium. Nur damit ihr es wisst. Das ist total Hingabe, wirklich. Der hat Zeiten erlebt, wo er zwangsweise fasten musste, weil er kein Geld hatte. Und er hat trotzdem gesagt, Herr, du bist mein Versorger, ich halte dran fest. Und er hat aber einige Fehler gemacht. Darum hat es nicht funktioniert, die Versorgung. Aber trotzdem, er hat den Herrn nicht aufgegeben. Und hat eine gute Frau gehabt, die mit ihm da durchgegangen ist. Der andere wäre 10-mal weggelaufen. Aber dieser Mann, der ist durch Entbehrungen durch. Der hat ein halbes Jahr lang gebetet, dass er das Geld hat, sich eine neue Bibel zu kaufen. Weil die alte Bibel von Mehltau aus Vietnam zerfressen war. Ganze Seiten fehlten. Er war Pastor, hatte nicht mal eine vollständige Bibel. Musst du dir sowas vorstellen. Das ist wirklich... Das ist apostolische Hingabe. Und dieser Andrew Womack ist ein Apostel. Das merkt man auch sofort bei seinem Wort. Das Herz geht sofort auf Zug. Sofort auf Zug. Das ist nicht eine Lehre. Das ist, der dockt an mit dem Magnet und er zieht an. Er geht auf Zug. Er sofort Infusion, wie eine Infusion, kommt Glauben in dein Herz. Das kannst du gar nicht anders erklären, wenn es bei Übersetzung nicht so rauskommt, bei seinen, wenn du ihn live hörst, oder überhaupt nicht bloß live, sondern von einer CD oder wie auch immer hörst. Es ist ungeheuerlich, was für eine Kraft, was für eine Herrlichkeit auch dabei ist. Das Wort ist so mächtig, so unwiderstehlich. Da verstehst du, warum es hieß bei Stephanus, sie konnten ihm nicht widerstehen. Stephanus predigte, das war ein Mini-Apostel, der ist vor der Zeit umgebracht worden. Aber der Mantel gegenüber von Stephanus auf Paulus. Philippus war ein Apostel. Die predigt mit einer unwiderstehlichen Gewaltigkeit und Vehemenz und Kraft, das waren Eruptionen des Geistes aus ihnen, das war nicht aus Fleisch und Blut und Wissen, und es waren ungebildete Leute. Gott erteilte sich, sprudelte wie eine Fontäne aus ihnen über. Es war mächtig, es war Urgewalt, es hat sich völlig verändert. Und natürlich gab es, der Teufel ging diese Leute an. Also diese Leute sind Zielscheiben ohne Ende, ist klar, weil sie sind die Schlüsselpersonen. Ohne die Apostel gibt es den ganzen weiteren fünffältigen Dienst nicht. Denn der Apostel ist der Daumen. Er berührt alle anderen Finger. Er berührt den Hirten, er berührt den Lehrer, er berührt den Propheten und er berührt den Evangelisten. Also alle anderen werden durch den Apostel. Der Apostel ist ein Allrounder, hat von allen etwas. Er wird ganz anders geschliffen, er muss durch ganz andere Prüfungen, durch andere Feuerproben durch. Aber das Wesen ist, er hält es aus. Er muss mehr leiden, er fällt mehr auf die Schnauze, aber diese Kraft, die in ihm ist, er ist nicht zu stoppen, er ist nicht aufzuhalten. Und das zeichnet ihn aus. Wie wenn sich alles gegen ihn verschwören würde, aber er ist nicht aufzuhalten. Er geht immer durch hervor. Und wenn er sterben müsste, wenn er krank wird, er kommt wieder raus. Und das ist einfach diese apostolische Kraft, das merkt man eigentlich sofort. Und im Neuen Testament wird die Gemeindeleitung von Aposteln eingesetzt. Nicht vom Pastor, nicht von der Gemeinde gewählt, sie wird von den Aposteln eingesetzt. Und da ist eine große Weisheit dahinter. Denn würde die Gemeinde sie wählen, wie es von fast allen Freikirchen passiert, hätte man Demokratie und Politik geklüngelt, und das ist ganz daneben. Würde sie der Pastor einsetzen, könnte einen Fehler machen, weil er zu nah dran ist. Er könnte Leute einsetzen, die er zu wenig kennt, die er zu wenig durchschaut vielleicht, die er zu sehr mag auf seelischen Gründen, und irgendwann schlägt es um. Darum wird die Gemeindeleitung von einem Apostel eingesetzt. Das steht immer so drin im Neuen Testament. Paulus sagt, Timotheus, fahr nach Kreta, setzt dort die Ältesten ein. Da ist eine große Weisheit dahinter. Da kommt quasi der Großvater, nicht der Vater der Gemeinde, sondern der Großvater. Also der Apostel oder der apostolische Leiter, also der, oder sagen wir so, der Pastor oder der Leiter oder der führende Älteste oder der Gemeindeleiter, der vorne steht, man könnte ihn auch als den Gemeindeteamführer bezeichnen, der ist ganz wichtig. Denn Gott arbeitet nicht mehr in einer stumpfen Leiterschaft. Bei Baptistengemeinden hatten wir einen Gemeindeleiter und einen Pastor. Es war eine stumpfe Leiterschaft. Und ganz oft gab es Pattsituationen. Der Gemeindeleiter kam oft aus der Wirtschaft, aus dem Management, und der Pastor kam aus dem geistlichen Bereich, und die haben sich oft nicht so, es ging manchmal ums Geld und so weiter, und damit gab es oft Pattsituationen und sie haben sich gegenseitig blockiert. Das war ganz vom Übel. Aber das ist halt so gewesen. Ich glaube, in Pfingstgemeinden ist es auch oft so. Und es gibt sogar Gemeinden wie Brüdergemeinden, die bestehen auf einem völlig gleichen Brüderrat oder Ältestenrat, wo alle gleich sind und entscheiden. Und das ist aber nicht die neutestamentliche Ordnung, zumindest so wie ich und wie meine apostolischen Berater es sehen können, sondern die neutestamentliche Ordnung der apostolischen Gemeinde ist, dass der Apostel drüber steht und unter dem Apostel steht sozusagen dieser Gemeindeführer oder Gemeindeleiter oder führende Älteste und der trifft auch die Entscheidung, die Lesentscheidung. Der Rest der Gemeindeleitung hat beratende, ermahnende und ermutigende Funktion, aber nicht entscheidende Funktion. Die Entscheidung liegt beim Führer der Gemeinde. Und das sehen wir im Buch der Offenbarung des Johannes, wo die Briefe nicht an die Gemeindeleitung adressiert werden, sondern an den Engel der Gemeinde. Wer ist dieser Engel? Es ist ein Mensch, ganz klar, der den Brief lesen kann. Der sogenannte Engel der Gemeinde. Engel heißt Bote, er ist der Botschafter der Gemeinde. Er ist dieser irdische Kopf, an den die Gemeinde geführt wird, von dem die Gemeinde letztlich geführt wird, in der Unterordnung unter Christus. Und er wird auch in dieser Sache zur Verantwortung gezogen. Und aus diesem Grunde heißt es auch, nicht viele von euch streben diese Stellung an, denn sie empfangen ein umso strengeres Urteil und sie müssen Rechenschaft ablegen über die Seelen der Gläubigen in der Gemeinde. Also es ist kein Job, den man sich sucht, weil er irgendwie so ist, sondern es ist echt eine absolute Berufung. Und was auch absolut wichtig ist, ist, dass dieser führende Gemeindeleiter mit einer absoluten Sicherheit weiß, dass er von Gott berufen ist. Denn wenn er das nicht weiß, wird er immer unsicher sein im Herzen, manipulierbar sein, selbst manipulieren aus Angst, was zu verlieren, er wird um seinen Posten kämpfen. Der es absolut weiß, dass Gott dich zu dieser Position gesetzt hat, auch mit der ganzen Furcht, die diesem Amt innewohnt und dieser Rechenschaftssache, der kann weder erpresst werden, noch muss er um irgendwas kämpfen. Denn wer hier Gottes heilige und gemachte Setzung hier antastet, tastet Gott an. Tastet die Salbung an und damit eigentlich tritt genau das Prinzip in Kraft, dass man aus der Ordnung Gottes ausschert und damit den Schutz der Gemeinde und den Schutz der apostolischen Bedeckung verliert und damit vom Teufel angegriffen werden kann. Das heißt, dieser führende Gemeindeleiter ist wie ein Kraftwerk, wie ein E-Werk, durch das Kräfte in der Gemeinde lehrmäßig und kräftemäßiger Art verteilt werden, ob es den Leuten gefällt oder nicht, ob dieser Mensch noch Fehler macht oder nicht. Er ist von Gott eingesetzt und berufen und Gott selbst wacht über diese Sache. Und das Interessante ist folgendes, selbst wenn so einer durch einen Staatsstreich, durch eine Gemeindekuh, durch eine Gemeindespaltung verjagt, vertrieben, unmöglich gemacht oder sonst was wird, der Mensch muss sich noch niemals wirklich verteidigen, denn er kann eigentlich gehen, wie David Jerusalem verließ. Gott selbst bringt ihn zurück, wenn er von Gott eingesetzt ist. Das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, dass ich aus einer Gemeinde, die ich selbst gegründet habe, die in eine Hausgemeinde umfunktioniert wurde, die Gastgeberin der Gemeinde, die Gastgeberin dieses Hauses, hat mich in einer diktatorischen Aktion aus der Gemeinde rausgeworfen. Und der Heilige Geist sagte mir, geh, werde ich nicht. Ich habe es gemacht. Und dieser Fall ist besonders interessant aus folgendem Aspekt. Ich bin damals gegangen in einer Zeit, wo ich selber nicht mehr sehen und glauben konnte, dass ich Pastor bin und dass ich von Gott gesetzt bin, zu führen und zu leiten. Ich habe das damals nicht mehr geglaubt. Ich glaubte damals, war ein Irrtum, die ganze Gemeinde sollte leiten, also völlig demokratische Leitung. Das habe ich damals geglaubt und hätte es auch verteidigt. Ich habe einen Denkfehler in meinem Kasten, im Denken gehabt und aus diesen Sachen, ich habe nicht mehr gepredigt, ich habe nicht mehr geleitet und diese Frau sagte mir mit einer Häme, Michael, du wirst nie mehr predigen. Die Pastorenzeiten sind vorbei und so weiter und so fort. Und ich habe das sogar geglaubt. Ich habe mich da ganz gewaltig auch missbrauchen lassen. Das Interessante ist das Folgende. Selbst als ich selbst nicht mal mehr dran dachte, wer ich war, hat Gott sich sehr wohl erinnert, wer ich war. Und das war für mich sehr interessant, denn ich war, als ich rausgeworfen wurde, an einem Punkt, wo ich alles ablegte. Ich hatte keinen Ehrgeiz mehr, einen Dienst zu haben, was zu leiten. Ich hatte nichts mehr, ich hatte keine Gemeinde mehr, keine Familie mehr, keinen Beruf mehr. Ich hatte nur noch den Herrn. Und ich erlebe, dass der Herr genügt. Und der Herr hat diese Gemeinde hier völlig neu angefangen. Ganz neu. Nicht mit irgendeinem Überrest, nicht mit einem Übergang so vom Alten zum Neuen, sondern es gab einen Cut. Die Alte ist gestorben. Und ich habe natürlich, ich studiere heute, ich studiere Tag und Nacht das apostolische Wort. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass allein das Werk von Watchman Nee 20.000 Seiten hat, das Werk von Witness Lee 80.000 Seiten, 400 Bücher, wenn man sich überlegt, diese Apostel, das Lebenswerk, was da besteht, jeden Tag, Stunden bin ich in der Bibel, Stunden bin ich in dieser Lehre, weil ich diese Tiefe, diese Kraft, diese Salbung ziehen möchte von diesen Giganten des Glaubens. Ich gebe mich voll da rein in die Wiederherstellung der neutestamentlichen Brautgemeinde, des Überrestes der Endzeitgemeinde, der Gemeinde, die als symmetrische Entsprechung Frühregen und Spätregen der Wiederkunft Jesu entspricht, die genau die Zeichen und Wunder, die größeren Werke, als Jesus sie wirkte, wirkt und tut, die durch und durch prophetisch ist, in die Menschen reinkommen und sagen, Gott ist wirklich unter euch, in der wir einander nicht mehr nach dem Fleisch kennen, sondern über Christus begegnen, in der wir eine ganz klare Gedankendisziplin üben und einüben, dass wir nicht mehr schlechte Denken über uns, über andere, sondern das Wort Gottes denken und einüben und so weiter. Also es ist nicht mehr so, dass ich irgendwie nur ein Ideal vor Augen habe, sondern ich bin näher als jemals zuvor drauf und dran, dass wir da voll reingehen in diese Gemeinde, in diese Art von Wandel im Geist gemeinsam. Es ist mir ein Vorrecht, das euch zu präsentieren, euch einzuladen. Sicherlich ist jeder bereit, gerne, also was heißt, ihr ist gerne eingeladen, mitzumachen. Und wenn die Gemeinde dann auch durch einen Apostel, nicht durch mich oder so, offiziell dann bestätigt wird und die Gemeindeleitung offiziell auch eingesetzt wird von einem Apostel, dann wird es sicherlich auch zu einer Art von einem inneren Ja geben. Wir sind dabei. Wir stehen an deiner Seite, Schulter an Schulter, Hand in Hand, Herz und Herz vereint, um diesen Weg zu gehen. Und natürlich steht es jedem frei, einen anderen Weg zu gehen, ist ja alles frei, aber damit ihr auch wisst, in welche Richtung es gehen soll. Aber es ist eine Frage. Ja.
Bei jedem Apostel ist wieder ein Apostel.
Genau, Jesus Christus ist der größte Apostel.
Wer steht über Helmut Bauer?
Jesus Christus. Apostel. Der größte und erste Apostel. Das heißt im Hebräerbrief auch, lasst uns aufstehen auf Jesus Christus, den Hohenpriester und Apostel und so weiter. Apostel heißt ja vom Griechischen einfach Gesandter. Und er ist ein Agent Gottes. Er ist ein Gesandter, er ist im Spezialauftrag Gottes unterwegs. Er ist wirklich so ein Gottes-James Bond. Er ist so jemand. Mit Lizenz zum Leben. Und ich möchte, also ist es erstmal so weit verständlich erklärt, das Ganze. Ich möchte noch was sagen zum apostolischen Wort und zu der Art dieser Gemeinde. Diese Gemeinde, die ich glaube, die neutestamentliche Gemeinde war, ist eine organische Gemeinde. Die Freikirchen, die wir heute sehen, und Großkirchen, sind Organisationen. Es gibt einen fundamentalen, grundlegenden Unterschied zwischen Organisation einerseits und Organismus andererseits. Eine Organisation ist ein Verein. Eine Organisation ist ein Unternehmen. Eine Organisation ist eine Maschine. Ein Roboter, ein Computer ist eine Organisation. Ein Organismus ist eine Pflanze, ein Baum, ein Tier, ein Mensch. Der Unterschied, ich kann nicht alles so genau sagen, aber der Unterschied ist folgendes. Organisches Erleben ist autogenetisch, Autogenese. Es generiert sich selbst, Kraft der genetischen Information, die in diesem Leben angelegt ist. Wenn du ein Haar verlierst, dann ist der gleiche genetische Code in dem Haar drin, wie in dem ganzen Menschen. Wie im Zehennagel, wie in Spucke, alles trägt die gleiche genetische Information. Beim Organisation, allerdings beim technischen Gerät, eine Organisation ist technisch irgendwo, ist menschlich, das andere ist einfach göttlich, kann ein Mensch nicht erzeugen. Der Mensch, auch mit künstlicher Intelligenz, schafft noch keinen Organismus. Er versucht es dann. Auch zum Beispiel der Hubschrauber ist konzipiert nach dem Libellenflug. Der Libellenflug ist heute noch nicht verstanden von den Wissenschaftlern. Er ist hochkompliziert, er ist einfach göttlich. Er ist einfach göttlich. Und das organische Leben ist göttlich. Es ist nicht, Menschen können es nicht erzeugen. Sie können organisieren, aber sie können nicht organisch wirken. Das kann nur Gott. Darum kann man eine Gemeinde nicht gründen. Gemeindegründung ist völlig verfehlt. Die Amerikaner sprechen von Church Planting, von Gemeindepflanzung. Und das entspricht dem eigentlich eher. Die Gemeinde muss gepflanzt werden oder gesät werden. Sie muss geboren werden. Auch die lokale Gemeinde, die örtliche Gemeinde muss geboren werden. Sie kann nicht gegründet werden. Man kann nicht sagen, jetzt haben wir Gebäude, jetzt haben wir eine Satzung, jetzt haben wir Verein, jetzt haben wir Gemeinde. Gott allein weiß, wie viele von all diesen Freikirchen bei uns überhaupt als Gemeinden durchgehen bei Gott. Ihr würdet sagen, okay, ihr habt Vereine, ihr seid christliche Clubs, ihr seid christliche Interessensvereinigungen, aber seid ihr Gemeinde Jesu Christi? Ich sage, Gemeinde Jesu Christi, ich habe auch lange gedacht, war nicht eine Gemeinde eine Gemeinde? Du kannst Leute fragen, was braucht es, um eine Gemeinde zu sein? Manche sagen Pastor, manche sagen Gebäude, Geld, Leute, Sonntagsgottesdienst, Bänke, Kirchturm. Was braucht es, um eine Gemeinde zu sein? Ich sage euch eins, was es wirklich braucht, ein Apostel, irgendwo. Er muss nicht vor Ort sein, aber irgendwo braucht es einen Apostel. Und es braucht das apostolische Wort. Ohne apostolisches Wort wird die Gemeinde nicht gesät als Same. Es braucht das, zumindest für die Endzeitgemeinde. Sonst könntest du gründen, machen, Bücher lesen, Hauskreis treffen, wie du willst. Es gibt so viele christliche Hauskirchen, so viele christliche Clubs, überall hängen Christen rum. Aber warum kommt das nicht vom Boden? Warum so viele Christen wollen viel, meinen es gut, redlich? Warum nicht? Es braucht etwas ganz anderes. Es braucht das göttliche Wort. Es braucht das apostolische Wort. Und es braucht irgendwo einen Apostel, auf dessen Lippen es ergeht. Organisch. Kurz noch zum Vergleich. Eben, ich habe letztes Mal gesagt, die organisationelle Gemeinde hat noch klassische Glaubensgrundkurse. Die durchläuft man, macht man, lernt man, verschult und so weiter. Danach hat man's. Die organische Gemeinde ist wie ein Karussell. Du kannst jederzeit einsteigen und jederzeit im Detail siehst du das Ganze. Du siehst die eine genetische Information, du siehst das Haar und du siehst die ganze Gemeinde. Ich sage noch nicht, dass wir dort sind, aber wir werden dahin kommen als Gemeinde. Sobald das Klick macht, sobald wir angedockt sind in den apostolischen Wiederherstellungsstrom, voll angedockt sind, dann wird hier eine Autorität aufgerichtet, sage ich euch. Dann werden hier Kräfte der zukünftigen Welt fließen und pulsieren, von denen haben wir bisher noch nicht mal geträumt. Da wird eine prophetische Dimension aufgeklappt wie eine Zusatzdimension. Ich sage, da wird jeder schweigen, der nichts zu sagen hat im Gebet. Da hört das religiöse Beten auf, dass man gut ein paar Worte macht. Auch bei mir. Ich möchte es erleben, überhaupt noch stärker erleben, dass ein Prediger aufhört, mittendrin aufhört und 2 Minuten schweigt. Weil Schweigen dran ist vom Geist Gottes. Und dann geht's weiter. Und in 2 Minuten ist der Geist Gottes fett da. Er brüllt über Versammlung. Gott ist es, der die ganzen Fäden zieht, der Organismus. Er sagt, jetzt die Hand dran, jetzt das Auge dran. Boah, es pulsiert. Die Kräfte der zukünftigen Welt, die Kräfte Gottes fließen hin und her. Und Gott ist es, der souverän den Dirigentenstab schwingt. Der souverän das macht. Menschen sind übernommen. Menschen sind die können sich gar nicht mehr erinnern, wie mir geschieht. Es ist wirklich ein kollektiver Trancezustand. Wir sind noch alle bei Verstand. Aber es ist eine Dimension, wo du manchmal denkst, wir sind wie die Träumenden. Sag mal, zwick mich. Sag mal, es sind hier Kraftwirkungen, es sind hier Dinge. Du kannst dich an die Predigt überhaupt nicht mehr erinnern, wenn du heimgehst. Aber du bist so gestärkt und aufgerichtet. Das ist es, was mir vorschwebt, wo wir uns hinbewegen können und sollen wollen. Und eben organische Gemeinde. Organisation hat einen Nachteil. Wenn ein Rädchen locker ist, eine Schraube locker ist, dann funktioniert die Maschine nicht mehr. Du musst von außen immer... Eine Organisation, eine Maschine braucht immer von außen Kraft. Du musst von außen Energie zuführen. Du musst Strom zuführen. Du musst irgendwas machen, um die Maschine anzutreiben. Der Mensch braucht zwar auch Ernährung, auch die Gemeinde braucht Ernährung, nämlich das Wort Gottes als Nahrung, aber es ist eine andere Art von Ernährung. Es ist eine andere Art von Energie. Und ein Organismus verfügt über Selbstheilungskräfte. Wenn du dich schneidest, dann wächst es von selber zu. Ein Baum ritzt, wächst von selber zu. Es kann die Maschine niemals. Die Gemeinde, wenn sie an den organischen Strom voll angeschlossen ist, ist sensibilisiert. Dann ist es so, was Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Viele haben gedacht, das wäre schön, wenn wir das erleben könnten. Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du dir auf einen kleinen Zeh draufhaust mit dem Hammer, tust du deinem ganzen Körper weh. Ja? Du sagst nicht, mein Zeh habe ich angehauen, du sagst, ich habe mich gehauen. Ja, ich, so weh tut es da. Wenn einer in der Gemeinde leidet, in der normalen freikirchlichen Gemeinde, merkt es in der Regel fast keiner. Der geht unter. Das liegt aber nicht am bösen Willen der Christen. Oder dass sie alle so unsensibel sind, weil sie ja so dumm sind. Nein, es ist keine organische Verbundenheit hergestellt. Es gibt nicht das Gesetz des Geistes des Lebens. Der genetische Code der Gemeinde besteht noch nicht. Darum ist das Raster nicht aufgerichtet. Die Nervenbahnen sind nicht aktiviert, durch das du spüren könntest, wenn es dem da schlecht ist. Ich sage dir es in der organischen Gemeinde, ich weiß es, ich spüre das. Intuitiv ahne ich es. Du sitzt da und du hast deinen Rücken zugekannt. Und da hinten sitzt eine Schwester und hat leidet. Du siehst sie nicht mal, du hörst sie nicht mal. Du nimmst sie wahr, dass da hinten, obwohl du es nicht mal anschaust, du spürst, dass da hinten jemand ist, der Schmerz hat. Du spürst prophetisch das Wort der Erkenntnis, was es ist. Du kannst sofort dem Geist Autorität nehmen und sagen, Leben zu ihr in Jesu Namen. Ich sagte, es wird ein völlig anderer Umgang in dieser organischen Gemeinde sein. Es wird viel weniger geredet werden müssen, viel weniger Information fließen müssen, weil wir an ein Datenraster andocken, was übernatürlich ist, was von Gott, was prophetisch ist, durch und durch. Das war nicht gegeben, solange eben dieser ganze organische Raster nicht aufgerichtet war. Und die Ordnung läuft immer, bevor man Kinder hat, braucht es Eltern. Bevor es eine Gemeinde hat, ein Baby gibt, braucht es einen Apostel, der die Gemeinde hineingebiert. Paulus sagt, ihr habt viele Erzieher, aber ihr habt nur einen Vater im Glauben. Ich habe euch gezeugt wie Christus. Ich habe Geburtswehen gelitten. Ein Apostel gebiert dich. Ein Apostel gebiert die Gemeinde. Das ist was Organisches. Das ist was Biologisches. Da geht es auch manchmal mit Geburtsschmerzen zu. Mit Schreien und Winden und ich weiß nicht was. Das ist nicht immer so appetitlich auch manchmal. Manchmal versteht man auch diesen Menschen nicht. Apostel sind nicht nur die netten Onkels von nebenan, die jeder verstehen müsste. Sie haben Zerreißproben in sich, die kaum einer nachvollziehen kann. Aber sie gehen den Weg und die Gnade ist mit ihnen von Gott. Dann braucht er kein falsches Mitleid, aber sie braucht natürlich das Gebet. Der Apostel betet für alle, Paulus hat für alle gebetet. Und ich bete für so viele ich nur kann. Und ich bitte auch euch, dass ihr für mich betet und ich werde noch mehr auch beten. Weil ohne Gebet läuft das Ganze nicht. Und der Heilige Geist muss erinnern, für den muss ich jetzt beten, für den ist es dran. Wir können nicht mehr an alle denken, aber Gott wird es führen, er wird versorgt, der Herr macht Fürbitte im Himmel. Es ist ein Abenteuer, auf das wir uns hineinbewegen. Und organisches Leben funktioniert oft über ein Samenkorn. Ein Samenkorn ist geheimnisvoll, denn ein Samenkorn trägt eine ungeheure Kraft in sich. Kraft des Lebens. Du kannst aus den Pharaonengräbern ein Samenkorn entnehmen, es einpflanzen in die Erde. Nach 3000 Jahren geht die Frucht auf. So eine Kraft steckt in dem Samenkorn. So eine Kraft steckt in dem Wort, wenn es lebendig wird. Dieser Same auf den Lippen eines heute lebenden Apostels ist wie das Samenkorn, das in die Erde eingepflanzt wird. Und dann braucht es noch ein Herz, das hungrig ist, das Ja für Gott sagt. Und wenn dieses Samenkorn auf einen fruchtbaren Herzensboden trifft, das Schlüsselgleichnis, was Jesus sagt, was alle anderen Gleichnisse erklärt, das Schlüsselgleichnis von allen Gleichnissen, die wichtigste Lehre, die Jesus vielleicht jemals gab, war das Gleichnis vom Sämann in Markus 4. Er sagt, wenn er das nicht versteht, versteht er gar nichts. Und ich habe es lange überhaupt nicht verstanden. Mir hat es keiner wirklich erklären können. Erst in der letzten Zeit, durch die Beschäftigung, durch die 100-stundenfache Beschäftigung mit dem apostolischen Wort, komme ich immer mehr darauf, wie dieses Gleichnis überhaupt zu empfinden, zu verstehen ist. Jesus selbst ist das Samenkorn, das in unser Herzen eingesät wird. Der Botschafter und die Botschafter sind in eins verschmolzen. Jesus bringt nicht eine Botschaft, er ist eine Botschaft. Und genauso sagt er auch, er will nicht, dass wir nur über Jesus reden, dass wir Jesus verkündigen, also das, oder das Wort Jesu verkündigen. Er will, dass wir Jesus selber werden, sind, dass Jesus in uns hervortritt, dass sie uns Christus sehen. Ein Brief gelesen von allen Menschen, nicht mit Tinte geschrieben, sondern auf die Tafel des Herzens in der Kraft des Geistes. Das Samenkorn ist einmal das Evangelium von Jesus, die Botschaft also, und gleichzeitig ist es eben diese Erteilung des Wesens Christi im Geist. Deine Worte sind Geist und Leben. Sie enthalten nicht nur eine Information, sie enthalten die ganze Atomsprengkraft dieses unzerstörbaren Auferstehungslebens Christi. Und das Wort Gottes, was in der Predigt oder ja einfach so gesprochen wird, in der Autorität, in der Kraft, der apostolischen Kraft, damit wird nicht eine Information oder ein Teil von etwas oder eine Belehrung nur ins Herz hineingesät, sondern Christus selbst fällt in den Herzensboden hinein. Und dann fängt dieses Wort an zu wachsen. Im Kolosserbrief heißt es, dass so der Leib, die Gemeinde, das Wachstum Gottes wächst.